Desiree Nosbusch ist ein Phänomen. Sie spricht 6 Sprachen, ist eine vielgefragte Moderatorin von internationalen Events und Kulturveranstaltungen. Sie hat bei mehreren Filmen Regie geführt und vor allem bereichert sie seit vielen Jahren die Filmwelt durch ihre großartige Verkörperung außergewöhnlicher Frauenfiguren. Sei es die gerissene Bankerin Christelle LeBlanc in Bad Banks, die engagierte Rechtsanwältin in Ein Fall für Conti oder die traumatisierte Polizeipsychologin im Irland-Krimi. Eine neue starke Rolle kommt da hinzu, Desiree Nosbusch als zwielichtige Figur im ZDF-Thriller In fremden Händen, der am 2. März ausgestrahlt wird und in der Mediathek zu sehen ist. Ich freue mich sehr, mit ihr über all das zu sprechen. Herzlich willkommen in SWR Kultur, Desiree Nosbusch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Guten Tag, Marie-Christine. Hallo.
Frau Nosbusch, wir wollen natürlich nicht zu viel verraten über diesen neuen Film. Deshalb nur die nötigsten Infos. Carola lernt im Urlaub den gesundheitlich angeschlagenen Wolfgang kennen, der sich in sie verliebt. Während einer gemeinsamen Wanderung stürzt er schwer und ist fortan auf ihre Hilfe angewiesen. Carola kümmert sich rührend um ihn, doch diese Frau führt etwas anderes im Schilde. Was hat sie als Schauspielerin an dieser Rolle besonders gereizt?
Also ich muss zugeben, als ich das Drehbuch das erste Mal bekam von Christian Bach, der ebenfalls Regie geführt hat und der das Buch geschrieben hat, habe ich das gelesen und habe erst mal gedacht, nein, das kann ich nicht machen. Man kann nicht so böse sein. So etwas geht nicht. Und dann hat es mich trotzdem nicht losgelassen und habe um ein Gespräch gebeten. Und wir haben dann lange telefoniert und dann hat Christian Bach mir erzählt, dass dieses Buch wirklich auf wahren Begebenheiten beruht und er das im doch näheren Familienumfeld erlebt hat. Naja, es ist die Geschichte einer schwarzen Witwe, wenn man so will. Und ich dachte dann, okay, ich gehöre ja zu der Generation, wir haben alle jetzt Eltern, in meinem Fall eine Mutter, die 87 ist. Wir kennen alles Menschen, die ja einsam sind im Alter, die ja schnell in die Gefahr laufen können, sich jemandem anzuvertrauen, der das vielleicht ausnutzt. Und ich dachte, es ist ein Thema, was unheimlich wichtig ist, auch wenn man es wegschieben will, aber es ist ein Thema, was dazugehört. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und auch versucht herauszufinden, was ist das, was Carola dazu treibt, so zu sein und so zu handeln. Und Wolfi oder Wolfgang ist ja nicht ihr erstes Opfer. Es gab welche davor, es wird auch welche danach. Naja, nicht mehr wirklich danach geben, weil da passiert ja was, ohne das jetzt verraten zu wollen. Ja. Aber sie ist schon mal wieder auf dem Weg nach Wolfi in die Richtung. Also so eine Figur zu spielen, die einfach nur böse ist, das ist ja nicht reizvoll. Es ist viel spannender herausfinden zu wollen und zu recherchieren, wieso wird eine Person so? Was passiert in ihrem Leben, damit sie überhaupt so weit gehen kann, so etwas zu tun? Und als ich mich dann damit wirklich auseinandergesetzt habe und auch erstmal gemerkt habe, wie viele solcher Fälle es wirklich, wirklich gibt, von denen wir nichts wissen, da hatte ich auf einmal Blut geleckt und dann habe ich gedacht, okay, es ist eine wichtige Geschichte und man muss sie erzählen.
Ja, diese 2 Gesichter dieser Frau mal, aufopferungsvoll, sympathisch und dann auch dieses Manipulative.
Ja, und auch diese ganzen Dinge mit der Patientenverfügung, also rechtlich war mir unheimlich wichtig zu klären, ob das denn wirklich so sein kann. Und es ist unglaublich, alles das, was wir da erzählen, kann wirklich genau so passieren.
Okay. Bei In fremden Händen geht es ja um diese gefährliche Nähe, die wir gerade schon angesprochen haben, aber auch um positiv erlebte Nähe zwischen den Generationen, zwischen Großeltern, Eltern und Kindern. Was ist für Sie persönlich das große Thema dieses Films, neben dieser manipulativen Figur, die diese beiden Gesichter hat, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Naja, das große Thema ist Vereinsamung im Alter. Und was jetzt dann die Kinder angeht, und da muss ich mich zum Beispiel jetzt auch als Tochter wirklich an die Nase packen. Man rennt. Das Leben hat einen solchen schnellen Rhythmus, dass man teilweise dabei vergisst, dass für ältere Menschen der Rhythmus ein anderer ist und dass man vielleicht ab und zu mal innehalten sollte und mal ja in den Rückspiegel gucken und man sagen, habe ich da jetzt gerade was übersehen oder überhört? Also die Zeit einfach sich nehmen. Das ist wie der berühmte Satz, warum schickt man nicht Blumen, während Menschen leben, sondern erst zur Beerdigung. Das ist der berühmte Satz. Mhm. Und wir sind alle so getrieben und vergessen einfach oft, dass jüngere Menschen, sprich unsere Kinder oder auch ältere Menschen, einfach einen anderen Rhythmus haben als wir, die das Gefühl haben, so das Leben hat uns am Schopfe.
Oh ja. Sie haben dieses Böse ja in dieser Rolle auch angesprochen. Wie sehr tragen Sie dann sowas eben mit diesen extremen, auch negativen Gefühlen mit sich rum? Schüttelt man sowas dann leicht wieder aus den Klamotten nach Drehschluss oder dauert das eine Weile?
Also ich gehöre eigentlich nicht zu den SchauspielerInnen, die jetzt immer so sagen, oh, und ich nehme das mit nach Hause und oh, und ich kann das nicht ablegen. Also ich versuche schon, es zu trennen, aber ich gebe zu, dass dieser Film ein Gang durch einen Tunnel war. Also es hatte sicherlich auch damit zu tun, dass wir in diesem Haus gedreht haben, was in dem Film vorkommt, was sehr duster war, sehr erdrückend war. Dann war es so, dass mein großartiger Kollege Herr Hungerbühler und ich wollten unbedingt die Feinheiten im Blick behalten, damit wir nicht in irgendeine falsche Richtung mit diesen Figuren abrutschen. Und es herrschte eine solche Stille und Konzentration an diesem Drehort, die wir auch brauchten. Und ich gebe zu, ich konnte es nicht abschütteln. Ich bin oft abends nach Hause, ich habe ja meinen kleinen Hund immer dabei und wir haben in München gedreht und außerhalb von München bin dann nochmal mit dem Hund irgendwie ums Haus und merkte, es liegt etwas Schweres auf mir. Also es ist wirklich eine Rolle, die hat uns alle am Set irgendwie mitgenommen. Also ich konnte es nicht abschütteln, um jetzt mal kurz zu beantworten.
Ja. Aber auffallend ist, Frau Nussbusch, dass Ihre großen Filmrollen in den letzten Jahren immer so prägnante Charaktere sind, die zum Teil Brüche, Verletzungen erlebt haben. Und das sind sehr interessante Frauenfiguren. Und dass diese die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nachhaltig so sehr beschäftigen, ist ihrer großen Schauspielkunst zu verdanken. Sie verleihen diesen Figuren eben einen starken Charakter, legen aber zugleich auch die inneren Wunden offen. Was ist das, was Sie an solchen Rollen reizt?
Also mich reizt die berühmte Condition humaine, mich reizt alles, was die großen Fragen, die wir uns tagtäglich irgendwie stellen im Leben, behandelt. Also deswegen war auch mein Erstlingswerk als Langspielfilmregie Poison, wo es irgendwie um das Wiedertreffen eines ehemaligen Ehepaars nach 10 Jahren am Friedhof geht, die vor 10 Jahren ihr Kind verloren hatten durch einen tragischen Unfall und dann praktisch in 2 Stunden das ganze Leben nochmal besprechen, so ungefähr. Ich bin niemand, der Gefühle wegdrückt. Ich kann das nicht. Ich muss auch immer Dinge ansprechen. Das nervt oft meine Mitmenschen, aber ich habe immer das Gefühl, ich möchte der Sache auf den Grund gehen. Und das ist natürlich auch das Reizvolle an diesen Rollen. Das Schönste ist ja das Recherchieren und die Vorbereitung und dieses Eintauchen können in Leben, die man sonst so nie kennenlernen würde. Ob das jetzt als Ermittlerin ist, als Therapeutin ist, als Bankerin. Das sind so Leben, mit denen man ja so gar nicht eng in Berührung sonst käme. Ich sage immer, in dem Moment, wo du das Set betrittst, da muss die Arbeit schon getan sein. Das Fundament muss da sein. Und dann geht's nur noch um die Kür, sage ich immer. Und wenn dann noch ein bisschen Feenstaub oder Magie dazu kommt, dann ist es ganz wunderbar. Aber dieses sich wirklich damit auseinandersetzen, warum geraten Menschen an einen Punkt, wo sie Dinge tun, die man sich nicht vorstellen kann eigentlich. Ja. Das ist das, was mich reizt.
Ich habe gelesen, dass Sie einmal die Rolle des Bond-Girls neben Pierce Brosnan hätten spielen können. Aber dazu kam es dann wohl nicht. Das war wohl nicht tiefgründig genug, oder, die Rolle?
Nee, das stimmt nicht. Das war damals, das war in der Zeit, als ein neuer Bond besetzt wurde. Und da ging es einerseits um Timothy Dalton mit damals Miriam Darbo als Partnerin und Pierce Brosnan und ich damals als Partnerin. Und wir waren, beide Paare waren über 10 Tage in London für Screentests. Also wie man sich das so vorstellt, alles das habe ich da einmal miterleben dürfen. Und die Frage war, kriegt man Pierce Brosnan aus einem Fernsehvertrag heraus? Er war damals noch fest in einer Serie in Amerika drin. Oder eben nicht. Und das ist nicht gelungen. Und dann war klar, es wird Timothy Dalton mit der dazugehörigen Partnerin. Oh. Insofern habe ich es dann nicht bekommen. Also ich muss da jetzt sagen, das hätte ich gemacht. Das hätte ich auch natürlich reizvoll gefunden. Die Figur war jetzt auch nicht so die klassische, schöne Bond-Frau an der Seite. Also es war schon war eine spannende Figur. Nee, das sollte nicht sein. Das sollte nicht sein.
Sie stehen seit Ihrer Jugend vor der Kamera, haben aber vor allem in den vergangenen Jahren nochmal einen großen internationalen Durchbruch erlebt. Die deutsch-luxemburgische Serie Bad Banks über fiktive Machenschaften in der Finanzwelt hat die Schauspielwelt stark aufhorchen lassen. Dort verkörpern Sie, Sie haben es ja gerade schon gesagt, die mächtige und skrupellose Bankerin Christelle Leblanc. Sie haben für diese Rolle unter anderem einen Grimme-Preis erhalten. Wie sehen Sie aus der Rückschau jetzt diese enorme Anerkennung, gerade jetzt so in der letzten Zeit?
Also über all dem steht eine unendliche Dankbarkeit, weil das sind Dinge, die kann man nicht planen. Ich kann es immer nur so ausdrücken, man kann seine Hausaufgaben machen und man kann versuchen, bereit zu sein, falls was kommt. Aber ob das dann kommt, also ich sage immer, die richtige Person im richtigen Moment, am richtigen Punkt zu sein, das ist auch mit Glück verbunden. Ich meine, ich habe ja keinen Hehl draus gemacht, dass ich kurz vor Bad Banks mit allem aufhören wollte, also mit der Schauspielerei, und mich ja auch schon bei meiner Agentin abgemeldet hatte, weil ich gedacht habe, es soll nicht sein. Ich ging sogar so weit, dass ich dachte, vielleicht habe ich mich überschätzt und es kann auch nicht sein. Vielleicht denke ich einfach, ich kann mehr, als ich kann. Und da ich das, was man mir angeboten hat, dachte, das will ich nicht mehr machen, das erfüllt mich nicht kreativ, das, was ich machen möchte, traut man mir nicht zu, also gehe ich, bevor man mir sagt, bitte räumen Sie das Feld. Ich war eigentlich abhängig davon, dass jemand mir eine Chance gibt, weil ich habe immer gesagt, entdecken kann man mich nicht, es gab mich schon, aber dass jemand willig ist, mich mal mit anderen Augen zu sehen. Und das hat Christian Schwochow mit seinem Team und Lisa Blumenberg, der Produzentin, und das ZDF natürlich auch, die Redaktion, die haben mir diese Möglichkeit gegeben. Ich weiß nicht, wo ich heute als Schauspielerin wäre, wenn das nicht passiert wäre. Insofern große, große Dankbarkeit, und ich sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich. Wir leben und arbeiten in einer Branche, die sehr unsicher ist. Ich bin mir auch immer bewusst, dass es morgen vorbei sein kann. Wissen Sie, es kann sein, dass morgen jemand anders, und dann sagt man, ja, jetzt reicht's mal mit der Nosbusch, jetzt kommt jemand anders ran. Das ist dann auch okay. Das ist unsere Branche, das ist unser Beruf. Aber natürlich freue ich mich wahnsinnig, weil, wie soll ich das sagen? Ich denke immer, wenn mir morgen jemand sagen würde, Desiree, das war's jetzt, nimm deinen Hut und geh, dann würde ich mit einem unheimlich warmen Gefühl ums Herz gehen. Ich würde sagen, ich habe verschiedene Dinge machen können. Es war sicherlich nicht alles toll. Man hätte sich ein paar Umwege ersparen können, aber auch die gehören halt zu meinem Leben und Weg dazu. Aber es fühlt sich rund an. Insofern große Dankbarkeit, glaube ich, als Überschrift.
Das ist auch ganz wunderbar, und wir freuen uns da total mit Ihnen. Frau Nosbusch, Sie sind Mitte der 60er Jahre in Luxemburg geboren, als Tochter eines Luxemburgers und einer Italienerin. Sie sind dort aufgewachsen, haben aber jahrzehntelang im Ausland gelebt und sind dann vor 10 Jahren wieder nach Luxemburg zurückgekehrt. Ist das eine Lebensliebe zwischen Ihnen und Ihrer Heimat?
Also, hätten Sie mir damals gesagt, ich würde jemals wieder nach Luxemburg zurückziehen, hätte ich gesagt, ich lande eher in Timbuktu als in Luxemburg. Und wie das dann so ist, man will das ja immer nicht wahrhaben, aber irgendwann hört man sich ja die Sätze denken oder sagen, die man von seiner Großmutter oder seiner Mutter schon kannte. Du wirst sehen, meine Oma sagte immer, der Ort, wo du nicht hin willst, da wirst du irgendwann hinrennen. Und ich dachte immer, ja, ja. Und es stellte sich vor 10 Jahren die Frage, meine Kinder waren ausgezogen und studierten an der Ostküste Amerikas. Wir waren alle in L.A., an der Westküste davor. Und auf einmal dachte ich, jetzt sitze ich an der Westküste, die sitzen an der Ostküste und Europa ist auf der anderen Seite. Dann könnte ich auch nach Europa zurück, wo eh immer meine Arbeit war, meine Familie war, jetzt abgesehen von meinen Kindern. Dann wäre die Distanz zwischen uns eigentlich die gleiche. Und das würde Sinn machen. Dann hieß es ja, wohin denn? Und dann kam auf einmal eigentlich nur Luxemburg in Frage, weil ich dachte, meine Mutter lebt noch. Gott sei Dank, mein Bruder und seine Familie sind in Luxemburg. Ich habe eine Produktionsfirma hier in Luxemburg. Und dann dachte ich, das macht eigentlich am meisten Sinn. Und dann habe ich gedacht, mal gucken, wie sich das anfühlt. Und jetzt bin ich, wie gesagt, seit fast 10 Jahren hier. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist es? Dann würde ich wahrscheinlich antworten mit dem Satz, man muss sich nicht erklären. wenn man zurückgeht dahin, wo man herkommt, dann kannst du nicht vorgeben, irgendwas zu sein, was du nicht bist. Du musst dich nicht erklären, wenn du aus dem Süden kommst, Luxemburgs, aus Esch, da wo ich herkomme, dann bist du einfach ein Arbeiterkind und das bist du und das ist auch gut so und ja, man kann einfach nur sein und ich glaube, das macht es sehr unangestrengt. Ich habe wieder Kontakt zu meinen Freundinnen, mit denen ich in die Grundschule gegangen bin. Also es hat eine Normalität, die unheimlich gut tut. Natürlich hat sich mein Land Luxemburg auch entwickelt und es gibt auch eine spannende Kulturszene hier und Filmszene. Das kommt natürlich noch alles dazu. Aber ich könnte es auch so ausdrücken, ich weiß hier, wie der Wald riecht. Und das ist zu Hause irgendwie. Jetzt kommt bei mir dazu, dass mein halbes Herz immer in Amerika hängen wird, weil meine beiden Kinder, die das Liebste auf der Welt sind, dort sind. Also ich mache immer diesen Spagat, auch mit meinem Herzen. Aber es ist gerade gut, so wie es ist. Sagen wir mal so.
Das haben Sie sehr nachvollziehbar beschrieben. Sie sprechen fließend 6 Sprachen, Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch. Wow, kann man da nur sagen. Diese große Sprachbegabung, die Sie schon ganz früh begleitet hat, wann haben Sie die bei sich selbst entdeckt?
Ich muss da immer wieder sagen, das ist nicht, weil ich so toll bin. Das ist wirklich, weil Luxemburg so klein ist. Wir sind 80 Kilometer lang und 60 breit. Das heißt, wir haben ganz schnell Nachbarn um uns rum. Und damit wir uns alle verständigen können, müssen wir von sehr früh an andere Sprachen mitlernen. Und das gibt uns das Schulsystem hier, was so wunderbar ist, mit auf den Weg. Das heißt, man wächst schon auf mit Luxemburgisch, unserer Sprache. Man lernt sehr schnell Deutsch dazu ab der 1. Klasse in der Schule und ab der 2. Klasse kommt Französisch dazu. Und dann irgendwann, da war ich zwar schon leider abgegangen von der Schule, ich war auf dem klassischen Gymnasium, ich hatte dann noch Latein und dann kommt irgendwann Englisch dazu und dann hast du praktisch schon mal irgendwie 4 Sprachen. Jetzt kommt dazu, meine Mutter ist Italienerin, das ist die 5. Und da ich jetzt ganz, ganz viele Jahre natürlich in Kalifornien gelebt habe und da zum Teil auch sehr viel Zeit hatte, weil mein Job so weit weg war und ich meine Kinder irgendwie großgezogen habe, bin ich in Abendkurse gegangen und habe dann noch Spanisch gelernt, weil wir denken ja immer, Amerika sei Englisch die 1. Sprache. Eigentlich ist die 1. Sprache ja Spanisch, von der Anzahl der Menschen, die sie sprechen. Insofern fand ich das dann respektvoll, also ich bin nicht fließend in Spanisch, möchte ich jetzt da auch noch betonen, aber ich komme klar. Insofern habe ich Spanisch ja ein bisschen noch gelernt. So, das ist der Grund und wie man sie ausspricht. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Talent. Also mein Sohn hat das auch. Meinen Sohn schickst du irgendwo hin und nach 4 Tagen spricht er den Dialekt von dort. Ich glaube, das ist etwas, das wird einem in die Wiege gelegt. Dafür hat man nicht wirklich was getan. Und davon profitiere ich ein bisschen. Das heißt, wenn ich dann länger in Paris moderiert habe, dachten sie irgendwann, ich sei aus Paris. Das ist einfach nur ein musikalisches Ohr, denke ich jetzt mal.
Ja, trotzdem. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten Sie bei Radio Luxemburg 1977 im Alter von 12 Jahren als Radiomoderatorin. Und als Kindermoderatorin haben Sie gemeinsam mit Anke Engelke live von der Internationalen Funkausstellung in Berlin berichtet. Sie galten als freche, frische Stimme und großes Nachwuchstalent in dem Genre. Sie waren ein richtiger Kinderstar. Wie war das damals für Sie, wenn andere mit Ihrer Clique abhingen? Haben Sie ja richtig gearbeitet oder haben Sie das gar nicht so empfunden?
Ach, also ich bin da schon reingerutscht. Ich glaube, was mich dahin gebracht hat, war meine Neugierde. Ich bin nicht eines Morgens aufgestanden und habe gedacht, ich werde jetzt Moderatorin oder gehe ins Showgeschäft. Ganz im Gegenteil, ich hatte ganz andere Pläne. Ich wollte Architektur studieren, ich wollte Anwältin werden. Ich hatte ganz andere Pläne und bin wirklich nur, weil es ein langweiliger Sommer war, und wir umgezogen waren und ich niemanden kannte in dem Dorf, in dem wir dann lebten, am Radio rumgedreht und bin so irgendwie auf eine Sendung gestoßen, wo Kinder moderiert haben und dachte, wie kommt man da hin? Ich möchte mal sehen, wie ein Radio von innen aussieht. Und meine Mutter sagte den Satz, guck im Telefonbuch. Und ich habe effektiv im Telefonbuch geguckt und fand dann eine Doppelseite damals in den alten Büchern über RTL, Radio Tele Luxemburg. Hab dann im deutschen Programm, also ich will gar nicht so viel Zeit klauen mit der Geschichte, aber nur um zu sagen, das war Neugierde. Und dann hatte ich dort gesehen, wie ein Radio innen ausschaut und dann war ich ja eigentlich auch schon glücklich und wollte wieder nach Hause, dass dann Frank Elstner auf mich aufmerksam wurde und gesagt hat, kannst du vielleicht mal ein bisschen bei uns hier mitmachen oder ein paar Leute interviewen, eben wegen deiner Sprachen. Wir haben hier in Luxemburg nicht so viele luxemburgische Kinder, die sich melden im Jugendprogramm. So, und so nahm das seinen Lauf. Frank Elstner gab mir dann irgendwann eine eigene Sendung, die hieß Hits von der Schulbank. Daraus wurde dann die Musikbox im ZDF und da mittendrin gab es dann noch von der Internationalen Funkausstellung diesen Sommergarten, den wir, Anke und ich, gemacht haben. Und ich kann einfach nur sagen, es war ein Ferienjob, wenn man so will. Ein Ferienjob, wo ich mit großen Augen und offenen Ohren einfach neugierig durch bin. Dass dann ein Publikum reagiert hat auf mich, ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, warum, wirklich nicht. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich das nicht weiß und verstehe. Und dann ging ein Ding zum nächsten über und man weiß ja auch, dass da noch vieles schiefgelaufen ist. Ich war ja dann mit 16 auch schon wieder gefeuert und arbeitslos. Da gab es einige Ruckler auf dem Weg und das Gute war halt, dass ich dann immer gedacht habe, okay, ich muss an mir arbeiten. Dann bin ich halt nach New York zur Schauspielschule, weil da war ich jetzt schon mal auf dem Weg. Ich musste meine normale Schule in Luxemburg aufgeben. Das Gymnasium wollte mich nicht mehr haben. Ich betone immer gerne, obwohl ich so gut war in der Schule und so gern zur Schule ging, die konnten mit mir nichts anfangen. Es herrschte Unruhe, es gab es halt damals noch nicht.
Ja.
Und insofern, ja, dann war ich schon mal auf dem Weg und dachte ich, jetzt muss ich den halt seriös weitergehen. Und habe ich eine normale Jugend und Kindheit gehabt? Natürlich nicht. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, man moderiert mit 15 Sendungen im Fernsehen und mit 19 den Grand Prix d'Eurovision und man hat ein normales Leben. Hätte ich mir ab und zu die Clique gewünscht, hätte ich mir ab und zu gewünscht, jemand sagt, gehst du mit auf eine Geburtstagsparty? Ja, natürlich. Fehlt mir das? Eins ist klar, man kann Dinge nicht nachholen im Leben. Sie passieren zu der Zeit, in der sie passieren, aus einem guten Grund. Insofern fehlt mir da irgendein Stück und dafür habe ich halt was anderes gehabt. Und wichtig ist einfach, glaube ich, im Leben, das ist so meine Erkenntnis, dass man sich selbst Dinge verzeiht. Man muss sich Dinge verzeihen und dann kann man auch weitermachen und nach vorne gucken. Und so habe ich versucht, Frieden zu schließen mit vielen Dingen, die waren und versuche eigentlich auch weiterhin so mein Leben zu leben.
Naja, und Ihre Jugendfreundinnen holen Sie sich jetzt in Luxemburg wieder zurück.
Die habe ich, ja. Wir lachen heute noch genauso wie damals. Und das Faszinierendste, wir saßen hier bei mir zu Hause, das ist gar nicht mal so lange her, vielleicht ein Jahr her. Und das Faszinierendste ist, man kann wirklich dort ansetzen, wo man mal aufgehört hat. Und daran merkt man, dass es doch in einer Heimat Wurzeln gibt. Mhm. Wurzeln, die einfach bedeuten, man weiß, wo man herkommt gegenseitig.
Desiree Nosbusch, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses hinreißende Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Ich danke Ihnen sehr, sehr, sehr und noch einen schönen Nachmittag und Tag.
Dankeschön. Tschüss.
Danke. Tschüss.